Herzlich willkommen beim Sei doch nicht besteuert Podcast. Hi Christian.
Hallo Fabian, grüß dich. Ja, zuletzt überschlagen sich ja in den Medien so ein bisschen die Berichte darüber, wer hier wie viele Stellen abbaut. Und ich dachte, das ist vielleicht ein, ja, vielleicht nicht natürlich glücklicher Zeitpunkt, im einen natürlich immer unglücklich, aber ein richtiger Zeitpunkt, um mal mit dir über das Thema Steuern auf Abfindungen zu sprechen. Weil dieser Arbeitsplatzverlust geht ja meistens damit einher, dass man eine Abfindung bekommt. Und da kann man ja so einiges falsch machen eigentlich.
Absolut, ja. Ich meine, das Thema ist brandaktuell. Zum Beispiel Bayer zahlt bis zu 52,5 Monatsgehälter Abfindung, wenn man da 35 Jahre gearbeitet hat. Und das sind dann schnell mal mehrere hunderttausend Euro an Abfindung, und wenn man da ein paar Fehler macht, ja, dann kann es sein, dass man da viel zu viel Steuern zahlt, und vielleicht hören ja einige zu, die jetzt eine Abfindung bekommen und überlegen sich, was kann man noch machen, vielleicht auch noch dieses Jahr, dass man da weniger Steuern zahlt. Ja, deswegen ist es, glaube ich, ein sehr, sehr relevantes Thema aktuell.
Was ich auch so mitbekomme, ist, dass ja einige eben Abfindungen angeboten bekommen. Gibt ja auch die Möglichkeit, dass man eben freiwillig das Unternehmen verlässt und sagt, okay, ich nehme die Abfindung, bin dann weg. So helfen sich ja, glaube ich, auch viele Unternehmen, um da einer großen Entlassungswelle erstmal vorzubeugen, dass man sagt, okay, wir geben euch freiwillig eine Abfindung, wenn ihr das Unternehmen verlasst. Und da gibt es ja vielleicht auch den einen oder anderen, der dann jetzt gerade durchrechnet, ja, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen und was mache ich danach? Wie wird das überhaupt besteuert? Wie viel Geld habe ich dann übrig, um mich vielleicht über eine Zeit der Arbeitslosigkeit zu retten und so weiter? Ja, und da spielen natürlich die Steuern eine wichtige Rolle. Sollen wir vielleicht schon mal ins Thema einsteigen, oder hast du noch was aus deiner Presseschau zu berichten zum Thema Abfindung?
Ja, es waren ja ein paar Unternehmen, auch DAX-Konzerne jetzt drin, ja, also, aber ja, ich glaube, relevant ist halt immer dann der Einzelfall für den oder diejenige, die dann eine Abfindung bekommt. Lass uns vielleicht mal eine Abfindung definieren, vor allem auch, was es denn steuerrechtlich bedeutet, ja, eine Abfindung zu bekommen.
Naja, wenn man jetzt mal so arbeitsrechtlich vielleicht doch nochmal anfängt, bevor wir ins Steuerrecht gehen, ist es ja oft dann einfach, du kriegst eine Entschädigung dafür, dass du deinen Arbeitsplatz verlierst, ja. Und steuerrechtlich ist es eben immer so, dass das natürlich oft ein größerer Betrag ist, der dann eben in einem Jahr gezahlt wird, dafür, dass man ja jetzt über viele Jahre in diesem Unternehmen gearbeitet hat und sich deswegen natürlich auch diesen Anspruch aufgebaut hat. Und da ist natürlich jetzt schon wieder so ein bisschen das Problem, wenn sowas jetzt vorkommt, dass man in einem Jahr plötzlich sehr viel ausgezahlt bekommt, weil man eben eine hohe Zahlung bekommt dafür, dass man den Job verliert oder eben das Unternehmen verlässt. Dann sind wir ja hier in unserem progressiven Steuertarif, bei dem die Steuer ja förmlich in die Höhe schnellt, sobald man hohe Einkünfte bezieht. Das heißt, das ist natürlich für den, der die Abfindung bekommt, erstmal ein Problem, weil er dann einen sehr hohen Steuersatz auf diese Abfindung zahlen würde. Und so eine richtige Definition im Steuerrecht, eine Abfindung gibt es eigentlich nicht. Ja, also das heißt, man kann jetzt nicht sagen, eine Abfindung wird nach Paragraph so und so in diese oder jener Einkünftekategorie eingeordnet. Zunächst mal ist das ja ganz normaler Lohn, ja, im ersten Schritt. Und diese Abfindung stammt ja auch aus der Tätigkeit als Arbeitnehmer beispielsweise, ja, oder überwiegend, darum geht es ja, dass Arbeitnehmer dann den Job verlieren und sind damit Einkünfte aus nicht selbstständiger Tätigkeit. Also erstmal alles ganz normal wie beim Lohn, und das wäre jetzt erstmal eine schlechte Nachricht für denjenigen, der die Abfindung bekommt, oder?
Ja, ich meine, die Frage ist eben, was kann man machen, dass man weniger Steuern zahlt? Und da ist, glaube ich, der erste Punkt die fünfte Regelung. Bis dieses Jahr war es ja noch so, das hat der Arbeitgeber automatisch angewandt, und man muss es nicht zwingend dann über die Steuererklärung machen. Aber das hat sich geändert zum 01.01.2025. Da kann man die fünfte Regelung eben nicht mehr vom Arbeitgeber automatisch bekommen, sondern muss es dann in der Steuererklärung nachholen. Und da wird eben eher so gemacht, als wäre diese Zahlung, die ja en bloc dann stattfindet, jetzt im Bayer-Beispiel, das wir eingangs genannt haben, vielleicht sogar mehrere hunderttausend Euro, da wird das dann so gerechnet, als wäre es über 5 Jahre zugeflossen. Hintergrund ist der, dass es eben so nicht so eine Zusammenballung der Einkünfte gibt. Wenn man jetzt im Spitzensteuersatz beispielsweise ist, dann kann es natürlich dazu führen, dass es zu extremen Steuerbelastungen kommt, weil wir ein linear progressives Steuersystem haben. Und für die Fünftelregelung gibt es allerdings ein paar Voraussetzungen, dass man die anwenden darf und so machen darf, als wäre die Zahlung eben in 5 Jahresraten zugeflossen.
Aber da muss ich dich jetzt nochmal fragen. Das heißt ja jetzt, dass die Abfindung wird dann nur zu einem Fünftel in der Steuererklärung angesetzt?
Nee, also die Abfindung wird schon voll angesetzt, aber der Steuersatz wird so berechnet, als wäre es eben über 5 Jahresraten zugeflossen. Also man muss ja trotzdem, also wenn man ein hartes Beispiel, 500.000 Euro Abfindung bekommen hat, ja, dann, wobei das ja eher unrealistisch ist, machen wir mal 50.
wobei, außer du bist vielleicht bei Bayer oder so.
Vielleicht schon, ne? Aber 50.000 Euro oder nehmen wir mal 25.000 Euro, dann wäre es eben so, der Steuersatz ist dann so, als wäre eben dann 5 mal 5.000 Euro zugeflossen über diese Fünftelregelung. Aber man kann das nicht immer machen. Also Voraussetzung ist A, Ersatz für entgangene oder entgehende Einnahmen. Dann darf der Arbeitnehmer nicht irgendwie selber das verursacht haben, dass er rausgeschmissen wird, ja. Sondern es muss eben, ja, also nicht auf eine Mitwirkung des Arbeitnehmers auf die Schadensursache zurückzuführen sein. Dann müssen es außerordentliche Einkünfte darstellen. Das ist es dann meistens, ja, wenn so ein Batzen zufließt. Und die Abfindung muss dann auch en bloc kommen, also Zusammenballung der Einkünfte. Und dann kann man eben die Fünftelregelung anwenden. Das wird leider eben jetzt seit dem Kalenderjahr 2025 nicht mehr automatisch im Lohnsteuerabzugsverfahren gemacht, sondern man muss es eben dann in der Steuererklärung im Folgejahr, also wenn man jetzt beispielsweise im Dezember die Abfindung bekommt, das dann mit der Steuererklärung 2025 im Jahr 2026 machen.
Ja, aber was heißt das jetzt für mich? Ist das jetzt, also mal angenommen, ich mache hier alles richtig, ja, achte also darauf, dass ich das alles als Einmalzahlung bekomme, ja, und eben nicht, hey, du kriegst im Dezember schon mal 10.000 und im Januar kriegst du noch mal 10.000 und im Juni kriegst du noch mal 5.000, das wäre blöd, ja, weil dann ist es ja keine Zusammenballung von einer einzigen Zahlung, dann könnte man diese Fünftelregelung nicht anwenden, aber wenn man das jetzt eben erfüllt, hey, es gibt eine dicke Zahlung, weil ich eben den Job verliere und die muss ich dann versteuern. Dann hast du gerade gesagt, man muss trotzdem die vollen 25.000 Euro besteuern, aber der Steuersatz ist halt ein anderer, ja. Und da wird es ja dann einfach so letztendlich berechnet, als hätte man eben nur ein Fünftel letztendlich von den 25.000 zu versteuern. Und daraus ergibt sich dann der Steuersatz, der anzuwenden ist auf dieser Abfindung, ja. Und das heißt, ganz entscheidend ist ja, wie viel verdient man in dem Jahr noch? Mhm. Also wenn man jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, in dem man die Abfindung bekommt, sagen wir mal, du kriegst jetzt im Dezember 25, wenn du dein laufendes Gehalt sind beispielsweise 90.000 Euro, ja, da bist du ja schon im Spitzensteuersatz, zahlst auch den Soli voll und jetzt kriegst du noch die 25.000 on top. Mhm. Und wenn man jetzt diese Fünftelregelung anwendet, ne, würde man ja sagen, für die Berechnung des Steuersatzes, okay, ich habe laufende Einkünfte von 90.000 und dann kommen eben nochmal ein Fünftel von 25.000 Euro dazu. Ich glaube, so vereinfacht kann man das vielleicht sagen, wie es berechnet wird. Und dann bin ich eben statt bei 90.000 muss ich 95.000 versteuern und habe natürlich weiterhin eigentlich einen sehr hohen Steuersatz, weil ich ja so oder so schon im Spitzensteuersatz bin. Ne? Das heißt, in dieser Konstellation, ich habe ein sehr hohes Einkommen und jetzt kommt noch die Abfindung on top, bringt mir diese Fünftelregelung eigentlich nicht viel, weil ich bin halt schon im Spitzensteuersatz und wenn jetzt noch ein bisschen mehr dazu kommt, tut mir das weh, aber es führt nicht dazu, dass ich jetzt plötzlich in diesem Steuersatz so massiv anspringe. Das will man ja vermeiden, dass man nur durch diese einmal hohe Abfindung plötzlich in so einer in einer viel höheren Steuersatzquote landet, als man eigentlich bei seinem normalen Einkommen wäre. Das heißt, wenn jetzt derselbe Arbeitnehmer vielleicht es erreichen könnte, dass er beispielsweise die Abfindung im Januar bekommt, im Januar 26 Und dann im Januar 26 macht er erstmal ein Sabbatical und verdient kein weiteres Einkommen, dann sieht die Steuerberechnung natürlich ganz anders aus, oder?
Ja, das macht schon Sinn, dass man dann eventuell mit dem Arbeitgeber verhandelt, dass man es ins Folgejahr schiebt. Wichtig, dass man es eben am besten auch schriftlich festhält, weil wenn jetzt die Fälligkeit schon war und dann sagt man nochmal, ja, ich würde jetzt gern doch irgendwie im Folgejahr, dann ist es steuerlich nicht zulässig. Aber wenn man es von vorne weg praktisch mit dem Arbeitgeber verhandelt oder bespricht, dass es dann eben im Folgejahr zufließt, weil man vielleicht auch noch keinen neuen Job hat oder es zumindest mal so aussieht, als hätte man geringere Einkünfte dann im Folgejahr, dann ist es nichts Illegales, sage ich mal, wenn man mit dem Arbeitgeber verhandelt, dass es eben dann beispielsweise in den Januar geschoben wird. Ja, also das kann man dann schon machen. Das gilt da als Zufluss-Prinzip, ja, also in dem Kalenderjahr, wo dann die Abfindung zufließt, wirtschaftlich zur Verfügung steht, da muss es dann auch eben versteuert werden. Und wenn es halt erst dann beispielsweise in 2026 ist, dann muss man es eben 2026 versteuern. Und da gab es auch mal eine BFH-Entscheidung, wo das eben ja rechtlich zulässig bewertet wurde, dass man eben auch die Abfindung dann im Folgejahr ausgezahlt bekommen kann.
Ja, und der steuerliche Unterschied, der kann ja schon echt enorm sein, ja. Also wie gerade schon gesagt, wenn du das einfach zu deinem laufenden Gehalt dazu bekommst, mit dem du schon im Spitzensteuersatz bist, dann kommen eben im Zweifel mit Soli dann 44,5% Abgaben und also Steuern auf diese Abfindung. Und wenn du das halt so regelst, dass du das im Folgejahr machst, wo du vielleicht sonst nicht so viel verdienst oder dann erst irgendwie im August, September wieder in einen Job einsteigst, sodass deine anderen Einkünfte gar nicht mal so hoch sind. Wenn man das mal durchrechnet, kommst du plötzlich, kommt immer darauf an, welche Zahlen man am Ende nimmt. Aber da kann man schnell erreichen, dass am Ende die Abfindung vielleicht nur mit 15% Steuern belastet werden, was natürlich ein Riesenunterschied ist, ja, gerade wenn es dann um sehr höhere Summen wiederum geht. Also da darf, glaube ich, jeder mal dran denken, das mit zu berücksichtigen. Und ist ja vielleicht auch in gewisser Weise ein Anreiz, dann erstmal nach der Abfindung zu sagen, ich muss ja jetzt vielleicht die nächsten paar Monate erstmal nicht arbeiten, um dann nicht gleich wieder alles wegbesteuert zu bekommen.
Ja, und man muss sich mal überlegen, selbst wenn man jetzt eine hohe Abfindung bekommt, jetzt nehmen wir mal an 100.000 Euro, und man hat sie dann ins Folgejahr geschoben und man hat jetzt mal vereinfacht gesagt, im Folgejahr ein zu versteuerndes Einkommen von 100.000 Euro, dann habe ich trotzdem nur etwa 32% Steuerbelastung auf diese 100.000 Euro. Und wenn ich es jetzt beispielsweise eben on top zu meinem Spitzensteuersatz bekommen würde, dann wäre ich da schon 10% drüber. Also das kann sich schon lohnen, dass man da mal ins Gespräch geht, ja. Blöd ist natürlich, wenn das schon zugeflossen ist, ja. Wenn jetzt jemand die Folge hört und dann ist es irgendwie, keine Ahnung, Ende November irgendwie auf dem Konto gelandet, dann geht es nicht mehr. Also zurücküberweisen und dann nochmal neu überweisen, das geht leider nicht, ja.
Aber wir sind ja hier nicht umsonst im Steuerpodcast, um nicht auch für diesen Fall eine Gestaltung parat zu haben.
Hau raus.
Weil tatsächlich, wenn man jetzt, in dieser Situation wäre, dass man die Abfindung schon bekommen hat oder eben es nicht ändern konnte, dass man sie bekommt und in dem Jahr eben auch ansonsten hohe Gewinne hat, könnte man sich ja überlegen, wie kann ich denn noch Verluste machen in diesem Jahr, um dann natürlich eine Situation zu schaffen, in der ich also einerseits ganz normales Gehalt bezogen habe, das ich versteuern muss und deswegen wird auch die Abfindung hoch besteuert. Wenn ich aber in diesem Jahr jetzt auch noch hohe Verluste erzielen könnte, dann könnte ich das ja verrechnen und ich hätte bei meinen laufenden Einkünften einerseits hohe Gewinne, also hohe Einnahmen aus meiner Angestellten-Tätigkeit, die ich verloren habe, dann die hohen Verluste, die ausgleichen. Im besten Fall hat man dann am Ende plus minus null oder nur einen kleinen Überschuss und das heißt, man wäre wieder in der Situation, dass die Abfindung auf eine Situation trifft, in der eben noch nicht so viel laufende Einkünfte da sind und deswegen die Fünftelregelung voll durchschlägt und zu einem sehr niedrigen Steuersatz führt. Jetzt werden natürlich viele Zuhörer sagen, ja, wie soll ich das denn schaffen? Ja, im besten Fall ist jetzt hier heute der 16. Dezember, wenn ihr das hört. Und wie soll ich jetzt noch Verluste erzielen? Und die Frage oder der Einwand ist natürlich berechtigt, ja. Es gibt aber eine Möglichkeit und zwar der Investitionsabzugsbetrag. Das ist ja eine Möglichkeit, wenn man beispielsweise ein Unternehmen gründen will und in diesem Unternehmen etwas investieren will, beispielsweise du bist irgendwie, gut, bei, der klassische ist jetzt, du bist, willst dich als Zahnarzt selbstständig machen, ja, zum Beispiel, und sagst eben, ich will meine Praxis ja noch ausstatten mit verschiedensten Röntgengeräten und Zahnarztstühlen. Da muss ich ja mal 200.000 in die Hand nehmen. Genau dafür könnte man natürlich diesen Investitionsabzugsbetrag bilden und die Hälfte von dem, was man investieren wird, bis zu 3 Jahre vorher schon als Verluste kann man dann eben ansetzen. Und das könnte man natürlich perfekt in so einer Situation mit einer Abfindung nutzen. Ich habe gerade überlegt, ob so ein Bayer Chemiker oder sowas, wenn der sich eben mit irgendwas selbstständig machen will, könnte das natürlich auch gut funktionieren. Es muss eben, müssen gewisse Investitionen in bewegliche Wirtschaftsgüter, ne? Das ist so die Bedingung, eine Immobilie kaufen würde nicht funktionieren, aber alles, was beweglich ist, könnte man eben nutzen, um diesen Investitionsabzugsbetrag in Anspruch zu nehmen.
Absolut, ja. Tiny Houses, ja, auf Rädern.
Ja, das wird ja jetzt so ein bisschen wie die neue Sau durchs Dorf getrieben, ja. Früher waren es immer die Photovoltaikanlagen, haben wir ja auch schon viel zugesprochen. Also wenn du natürlich ein Energieerzeugungsunternehmen gründest, produzieren von Strom, bist du ja auch gewerblich tätig, ja. Und das machst du ja, indem du eine Photovoltaikanlage kaufst. Da muss man ja mittlerweile schauen, dass die groß genug ist. Ich glaube, die Grenze ist bei 20 Kilowatt Peak, meine ich.
30,
bist 30, du der das 30. Ganze ja gar nicht. 30, genau. Du hast recht, ja genau, 30, genau. Das heißt, so eine klassische Photovoltaikanlage auf dem eigenen Einfamiliendach ist halt viel zu klein, ja. Wenn du aber einen Bauern findest, der dir seine Lagerhalle vermietet und du dann da so eine 200-Kilowatt-Peak-Anlage für irgendwie 250.000 Euro drauf installieren kannst, sieht das schon wieder ganz anders aus, ne? Dann hätte man halt hier so eine Situation, wo man sagen kann, okay, ich mache ein Investment in so eine Photovoltaikanlage, das ist jetzt nicht besonders lukrativ, die Rendite sind vielleicht 5-6% pro Jahr, ist halbwegs sicher durch den Staat, ich habe einen Haufen Risiken, bis das Ganze am Netz ist, aber wenn es dann einmal läuft, läuft's. Und den eigentlichen Effekt hat man dann eben durch den Steuereffekt, weil man plötzlich auf diese 100.000 Euro Abfindung statt 45%, also 45.000 Euro, muss man dann vielleicht nur noch 15.000 Euro zahlen. Und wenn man das mal in die Investition mit reinrechnen würde, sieht das natürlich schon wieder ganz anders aus. Wir haben ja hier schon viel über Photovoltaik gesprochen. Ich bin ja eigentlich ein Fan von und habe mich da auch schon viel mit beschäftigt, aber habe eben auch schon viel gesehen, wie Mandanten oder ich selbst übers Ohr gelegt wurden oder gezogen wurden, wie man sagt, weil da vielleicht irgendwelche windigen Leute Versprechungen gemacht haben, Photovoltaikanlagen zu bauen, die dann so gar nicht einzuhalten waren. Also da muss man auch schauen, dass man nicht sich eben da betrügen lässt, glaube ich. Aber im Großen und Ganzen kann sich das schon lohnen. Ja, mit den Tiny-Häusern, da komme ich irgendwie noch nicht so richtig ran. Ich stelle mir dann auch so die Frage, ja, wie kann eigentlich die Vermietung von Tiny-Häusern dann eigentlich gewerblich sein? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie das funktionieren soll. Vielleicht weiß es ja jemand und will es uns schreiben. Aber da bin ich immer noch ein bisschen skeptisch. Oder bist du Tiny House Fan?
ich habe kein Tiny House. Aber ja, wer weiß, ja, vielleicht Tiny House Handel. Wobei, da wäre es kein Anlagevermögen. Ja, so kurzfristige Vermietung, ja, why not?
Ja. Ja. Ja, aber man sieht schon so ein bisschen, was kann man da machen, ne? Ich glaube, ich erlebe das so, dass viele Arbeitnehmer, glaube ich, sich da so nicht so hingerissen fühlen, solche Investitionen zu machen. Bei Unternehmern sieht das irgendwie schon wieder anders aus oft. Ist zumindest so meine Erfahrung, die sind da schon offener und sagen, na komm, dann investiere ich in dies oder das. Letztendlich gilt diese fünfte Regelung ja nur am Rande erwähnt, auch wenn du zum Beispiel als Einzelunternehmer oder Personengesellschafter dein Unternehmen verkaufst, dann ist das ja auch ein Verkaufsgewinn, der zusammengeballt in einem Jahr ankommt und dann hast du eigentlich dasselbe steuerliche Phänomen mit der fünften Regelung wie bei einer Abfindung eines Arbeitnehmers, dass du, wenn du es schaffst in diesem Jahr, wo dieser Verkaufsgewinn eingeht, wenn du da ansonsten nicht so viel verdienst, wird der eben sehr günstig besteuert. Das heißt, auch da kann das interessant sein, solche Reinvestitionen vorzunehmen. Ja, ich würde vielleicht mit dir gerne nochmal über das Thema Sozialversicherung sprechen. Ist ja auch in aller Munde. Neuerdings soll ja alles mit Sozialversicherungsbeiträgen belegt werden oder zukünftig, mal schauen. Ich weiß nicht, wie ist es eigentlich mit Abfindung? Muss man da Sozialversicherungsbeiträge zahlen?
Nee, also im Regelfall nicht. Wenn es eine klassische Abfindung ist, wegen eben einer Beendigung von einem Beschäftigungsverhältnis, ja, dann muss man da keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Es könnte sein, dass, dass Sozialversicherungsbeiträge anfallen, aber das ist eher die Ausnahme.
Ja, das ist dann so, glaube ich, wenn man innerhalb der Probezeit gekündigt wird, oder? Dann, also ich erlebe das oft so, dass tatsächlich, also für beide Seiten ist das ja sogar ein Vorteil, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, okay, man hat Mitarbeiter, die eine lange Kündigungsfrist haben, dass man sich eigentlich, dass beide Seiten natürlich ein Interesse haben, zu sagen, okay, ich könnte dich ja eigentlich erst in 6 Monaten kündigen oder es ist irgendwie unklar, ist die Kündigung rechtzeitig angekommen oder nicht oder ist überhaupt ein betriebsbedingter Grund da, dass eigentlich beide Seiten ein Interesse haben, dann eine möglichst hohe Abfindung zu zahlen und das Arbeitsverhältnis möglichst schnell enden zu lassen und dafür die Abfindung etwas höher ausfällt, weil natürlich das laufende Gehalt, ja, was man eben zahlen müsste, bis die Kündigungsfrist dann abgelaufen ist und man wirklich ordentlich kündigen kann, die wäre ja voll sozialversicherungspflichtig für beide Seiten. Das heißt, für den Arbeitgeber würde ja immer der Arbeitgeberanteil über 20% knapp anfallen und für den Arbeitnehmer ja sowieso auch. Und deswegen hat man natürlich in so einem Kündigungsschutzverfahren, denke ich, haben beide Seiten eigentlich ein Interesse, dann möglichst viel Entschädigung für als Abfindung hier auszuverhandeln und nicht eben zu sagen, ja, okay, wir lassen die Abfindung ein bisschen niedriger ausfallen, dafür führen wir das Arbeitsverhältnis aber noch bis zum Ende fort. Das wird man wahrscheinlich in so einem Prozess eher wenig finden, dieses Argument, weil natürlich alle sagen, ja, solange wir hier schneller aus der Sache raus sind, desto besser, desto mehr fließt ja in die Abfindung, die ist erstens dann steuerbegünstigt, wie wir es gerade schon gesagt haben, durch die 5. Regelung und es fallen eben auch keine Sozialversicherungsbeiträge an, also auch nochmal positiv. Ich hoffe, das bleibt so. Ist bisher bei der Rentendiskussion Abfindung habe ich noch nicht als.
Ich hoffe, wir bringen jetzt keinen auf eine schlechte Idee.
Oh Gott. Ja. Oh Mann. Naja. Ja, Einschränkungen gibt es dann, glaube ich, so bei Minijobs und wie schon gesagt, wenn man in der Probezeit Abfindungen zahlt. Und da muss man dann immer schauen, wie sieht es dann im Einzelfall.
Ja, es muss dann eine echte Abfindung sein. Also nur weil irgendwie der Arbeitgeber vergessen hat oder den Arbeitslohn einbehalten hat und das danach irgendwie der Kündigung dann nach en bloc mal auszahlt, das ist ja keine Abfindung, sondern das muss eh gezahlt werden. Also da unterliegt es dann der Sozialversicherungspflicht, also die Gestaltung, dass man irgendwie das einbehält, wenn es schon absehbar ist, dass man kündigt und dann zahlt man es beitragsfrei aus. Also das geht nicht, wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ja, und ansonsten vielleicht noch so allgemeine Tipps. Klar, was halt immer gilt, wenn man jetzt irgendwie dieses Jahr die Abfindung bekommen hat, es vielleicht nicht mehr auf nächstes Jahr schieben kann oder es auch keinen Sinn macht, es auf nächstes Jahr zu schieben. Klar, über die Steuererklärung kann man natürlich noch schauen, dass man dieses Jahr noch Werbungskosten, Sonderausgaben etc. Produziert. Da haben wir ja letzte Woche drüber gesprochen. Also das vielleicht auch nochmal ergänzend zu dieser Abfindungsfolge, die Folge von letzter Woche, wo es darum geht, eben das zu versteuernde Einkommen dieses Jahr noch zu drücken. Ihr gebt ja noch ein paar Sachen, Vorauszahlung, private Krankenversicherungsbeiträge etc. pp. Ist ja noch möglich. Ja, also gern mal die Folge von letztem Mal anhören und natürlich auch gern den Podcast abonnieren.
So sieht's aus, Fabian. Ja, da haben wir in diesem Jahr noch 2 Folgen vor uns, auf die freue ich mich natürlich ganz besonders.
Christian, bitte kündige keine Themen an, die wir da nicht einhalten werden. Wir machen es künftig so, dass man einmal nichts mehr ankündigt, sondern einmal das Thema auch nachrichtengetrieben kommt, wie es kommt. Ja.
Ja.
Sonst warten hier die Hörer und Hörerinnen auf die Folge und die kommt nie.
Ja. Aber die kommt nie, ist ja falsch. Sie kommt dann halt nur
auf. Ja, also gut. Sehr gut. Wunderbar.
Ja, genau. Also die nächsten 2 Folgen werden auch gut. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Und dann freue ich mich drauf, da nochmal mit dir über das Jahr Revue passieren
sehr
zu lassen.
Sehr gerne.
Vielleicht nicht so als am Stück wieder was sagen können. Ich halte mich zurück.
Sehr gut. Also wenn jetzt nichts dazwischen kommt, dann bleibt es auch dabei. Also in diesem Sinne bis nächste Woche.
Genau. Tschüss, ciao.
Ciao, ciao. Das war der Sei doch nicht besteuert Podcast von mir, Fabian Walter alias Steuerfabi und Christian Gebert von steuerberaten.de. Abonniert und bewertet gerne diesen Podcast und folgt uns auch gerne auf den anderen sozialen Netzwerken. Ihr erreicht uns per E-Mail unter podcast@steuerversum.de.